Ein guter Freund von mir hat mir aus seinem Leben etwas erzählt. Als kleiner Bub war es üblich bei ihm zu Hause, dass er einen Haustürschlüssel hatte, den er in einem langen Band um den Hals trug. Und eines Tages kam er dann nach Hause, legte den Haustürschlüssel wie gewohnt auf seinen Platz und dachte, es wäre alles in Ordnung. Nur plötzlich kam er Ärger. Der Haustürschlüssel war weg. Irgendwie hat er sich entweder vertan oder was war passiert? Diese Begebenheit begab sich im Frühjahr. Im Herbst ging der Vater an den Kleiderschrank, nahm seine Wintergarderobe heraus, fasste in die Tasche und holte den Haustürschlüssel seines Sohnes raus. Da war ein anderer schuld an dem, was da passiert ist. Wir haben das heute Morgen nicht so gut. Wir können nicht sagen, der oder die ist schuld. Wir können nicht alles, was in Gottes Wort steht, auf Paulus schieben, der ja sowieso verschiedene Ansichten in seinen Briefen dargestellt hat. Wir können nicht sagen, Paulus hat vielleicht für die Frauen ein komisches Menschenbild gehabt oder hat Ansichten gehabt, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Denn unser Bibeltext heute Morgen steht im Hebräerbrief. Und da gibt es die einen, die sagen, das war Paulus. Die anderen sagen, das war nicht Paulus. Also wir lassen es offen. Ich versuche immer wieder darauf hinzuweisen, dass es der Schreiber des Hebräerbriefs ist. Und sollte ich mal irgendwann heute Paulus sagen, dann haut mich nicht, steinigt mich nicht, verzeiht mir. Ich tendiere dazu, eher dem Paulus zuzustimmen, aber da sind die Gelehrten auf aller Welt in verschiedenen Meinungen, zu denen ich mich nicht zähle. Unser Text steht im Hebräerbrief, beginnt im Kapitel 5 und der erste Abschnitt heißt folgendermaßen. Im Kapitel 5, Vers 11 heißt es dann, über diesen haben wir viel zu sagen und was mit den Worten schwer darzulegen ist, weil ihr im Herzen träge geworden seid. Denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die nach der Gewohnheit geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Soweit der erste Abschnitt. Unser Vers fängt an mit über diesen. Da ist also irgendwo noch eine Vorgeschichte, die ja der Schreiber des Hebräerbriefes damit eben auch verbindet, dass er vorher darüber spricht, wie das Verhältnis zwischen Melchisedek als Priester und Christus im Neuen Bund ist. Und der schreibt dann hier zur Einleitung, über diesen haben wir viel zu sagen, was mit Worten schwer darzulegen ist, was schwierig zu erklären ist. Und jetzt kommt eine Begründung, die ja fast schon wie eine kleine Watschen klingt. Weil ihr, nicht ihr, sondern die Empfänger des Hebräerbriefes, weil ihr im Hören träge geworden seid. Ich habe mir die Frage gestellt, gibt es Situationen in meinem Leben, bei euch sicherlich nicht, in meinem Leben, wo ich manchmal träge geworden bin? Wenn mich vielleicht mein super Hobby Carrera zu sehr gefangen nimmt oder wenn ich zu oft Fußball schaue. Aber da gibt es so ein Bild, was ich persönlich für mich selber immer habe. Ich versuche immer so eine Waage darzustellen. Wenn ich zu viel von dem einen tue, will ich umso mehr von dem anderen tun und versuchen, einen Ausgleich zu schaffen, damit man mir nicht einmal nachsagen sollte, ich bin träge geworden. Vom Naturell her natürlich, ein bisschen gemütlich, ein bisschen rundlich und so weiter. Aber auf der anderen Seite, denke ich mir, im geistlichen Sinne möchte ich das nicht. Und dann kommt ein Wort im nächsten Vers, da heißt es, denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet. Jetzt geht es gar nicht mehr um diese Lehrer, da kommen wir gleich dazu. Es geht um dieses denn. Und ich habe mir lange überlegt, warum steht in diesem Vers und im nächsten Vers und nochmal und in dem ganzen Abschnitt 4, 5, 6, 7 Mal denn. Der griechische Begriff bedeutet nichts anderes wie ein begründender Ausdruck. Und wir kennen das auch vom Deutschen, wir können nämlich vom Griechischen ja genauso auch übersetzen, nämlich. Das ist dann erklärend. Beispiel. Ihr Männer kommt heute nach Hause, sprecht eure Frau an, ich liebe dich. Denn du bist wunderbar. Ich liebe dich. Du bist toll. Ihr könnt auch sagen, ich liebe dich, nämlich weil du toll bist. Ihr könnt aber vom Deutschen her genauso sagen, ich liebe dich, weil du so bist oder weil du toll bist. Versteht ihr, dieser Begriff denn, der hier gebraucht wird, bezieht sich immer auf das, was davor steht. Er erklärt das sozusagen. Sie sind träge, Hörer, im Hören träge geworden, obwohl sie oder weil sie eigentlich der Zeit nach Lehrer sein sollten. Sie haben einen viel besseren Status aus Sicht des Schreibers des Hebräerbriefes, aus Sicht Gottes letztendlich. Sie haben alles bekommen an Wissen, was sie brauchen. Und doch ist es so, dass er ihnen sagt, ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Manchmal tut es uns gut, so eine einfache Bibel zu lesen, so eine Hoffnung für alle. Aber je mehr ihr in dem Wort Gottes tief verwurzelt und vergraben seid, desto mehr schaudert es euch bei manchen Übersetzungen, wenn ihr merkt, da ist ja von einer seriöseren Übersetzung was anderes gemeint, als in dieser Übertragung Hoffnung für alle geschrieben ist. Streben wir danach, in unserem persönlichen Glaubensleben von der Milch zur festen Speise zu kommen? Greifen wir auch mal in eine schwierige Elberfelder, Schlachter, Bruns Übersetzung? Und er geht weiter in dem Text, wieder mit einem Denn. Denn jeder, der Milch genießt, ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit. Wer aber feste Speise gebraucht, die ist für Erwachsene. Weil sie gewöhnt sind, damit umzugehen, weil sie unterscheiden können, was gut und was böse ist. Der nächste Abschnitt beginnt mit einem Deshalb. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und dem Händeauflegen und der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Also weil sie eigentlich vom Wissen, vom Stand her Lehrer sein sollten, aber noch Milch und keine feste Speise brauchen, kommt er zu dem Schluss, weil das bei euch so ist, lassen wir das Ganze mit dem schwer Verständlichen. Fange nicht wieder bei Adam und Eva an, sage ich mal so ein bisschen salopp. Fange nicht wieder damit an, den Anfang des Christus darzustellen, von der Buße und von den toten Werken zu reden und von den Waschungen und vom Händeauflegen und so weiter. Ihr wisst ja letztendlich alles. Ihr seid ja nur ein kleines bisschen träge geworden, sagt er den Hebräern. Eigentlich will er es ja tun, sagt er, aber wenn Gott es erlaubt, dann ist es erstmal dran. So aus Sicht des Hebräerbriefschreibers sind das Erklärungen, die eigentlich gar nicht notwendig sind, weil sie sind ja unter Gottes Gnade. Sie sind ja letztendlich diejenigen, die alles haben. Der nächste Abschnitt, die Verse 4 bis 6, beginnt wieder mit einem Denn. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und doch abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und dem Spott aussetzen. Wir haben gerade gesagt, er kommt zu dem Punkt, dass er feststellt, sie sind eigentlich nach der Zeit ihres Gläubigseins Lehrer, vertragen aber die feste Speise nicht und er fängt nicht von vorne an, alles zu erzählen und bringt jetzt wieder ein weiteres Beispiel, ein begründender Abschnitt. Denn es ist unmöglich, ich lasse das andere mal weg, diejenigen, die sozusagen echte Christen geworden sind, für die der Herr Jesus gestorben ist, für den es gilt, ihr seid teuer erkauft worden mit dem Blut Christi. Und doch abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern. Eigentlich ist das ein sehr trauriger Text. Und ich denke, wenn wir das so alleine stehen lassen würden, ohne das, was wir bisher besprochen haben und was noch kommt, dann macht mir das Angst. Dann macht es mir wirklich Angst, weil ich nicht weiß, ob ich würdig bin, in den Himmel zu kommen. weil ich nicht weiß, ob mein Leben, mein Verhalten so sauber, rein, heilig ist, wie Gott es haben würde und möchte. Es macht mir Angst, den Gedanken zu haben, dass ich als Christ, den Christus erkauft hat, der durch sein Blut reingewaschen ist, der versiegelt ist für immer und ewig mit dem Heiligen Geist, plötzlich vom Glauben abfallen kann. Weil ich sündige? Wir haben im Deutschen von den Übersetzungen her ein Problem. In der Bibel steht oft, Christus ist für unsere Sünde gestorben. Und dann können wir schlecht differenzieren vom Deutschen her. Ist es jetzt die Sünde, die ich jetzt begehe, weil ich ja letztendlich andere Dinge wichtiger achte? Oder ist es die grundsätzliche Sünde, weil ich als Mensch sündig bin? Da steht immer wieder nur Sünde. Ich habe mir so die Frage gestellt, ist es denn Sünde, wenn ich zu viel rauche, zu viel Alkohol trinke? In manchen christlichen Kreisen wär ich deswegen schon rausgeschmissen worden. Oder zu viel esse. Ist es Sünde, wenn ich zu viel Zeit mit anderen Dingen verbringe oder wenn ich meine Arbeitszeit so ausdehne, dass ich praktisch kaum noch zu Hause bin? Ist das alles Sünde, wenn ich das so nehme? Oder ist nicht Sünde ganz einfach das, so wie es die Bibel an vielen Stellen sagt, was mich von Gott trennt? Da, wo euer Herz ist, da sollt ihr euch auch letztendlich sicher fühlen, sagt Jesus. Ich denke, wenn wir das hier so sehen, macht es nicht nur Angst, sondern es hat noch einen weiteren Aspekt. Wenn ich sagen würde, ich kann wegen meines Verhaltens, wegen meines Lebens verloren gehen, dann ist es ja so, dass meine Werke ausreichen, mein tolles Verhalten, mein in die Gemeinde gehen, mein Bibellesen, mein Gutes tun an anderen, dann kann ich damit ja eine gewisse Werksgerechtigkeit schaffen. Dann kann ich mir den Himmel sozusagen erkaufen und erleisten. Ich selber als Mensch. Nee, Leute, sorry. Von meiner Überzeugung gehe ich da nicht mit. Christus hat uns wirklich ein für alle Mal genommen. Und es gibt diesen wunderbaren Vers in Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ihr kennt ihn sicherlich fast alle, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Interessant ist auch Vers 36 im Johannesevangelium. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Auf der einen Seite die Christen, denen zugesagt ist, ewiges Leben zu haben, wenn sie an ihn glauben. Auf der anderen Seite bleibt der Zorn Gottes auf denen, weil sie ihm nicht geglaubt haben. Es gibt so eine Fülle an wunderbaren Beispielen, die mir persönlich so viel Heilsgewissheit verschafft haben. Ich bin ebenso in guter Zufersicht, schreibt Paulus im Philipperbrief, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Und der Tag Christi Jesu ist im Allgemeinen der Tag, an dem wir die Belohnungen empfangen werden. Wie ist das jetzt mit meinen Werken? Kann ich mir irgendetwas verdienen? Wir haben diese berühmte Stelle im 1. Korinther Kapitel 3, wo Gold und Silber und Edelsteine im Feuer Bestand haben. Heu und Stroh aber verbrennen. Und dann heißt es da so schön, sinngemäß in diesen Versen, wenn eure Werke verbrennen, ihr selber werdet nicht verbrennen, so wie durchs Feuer werdet ihr gerettet werden. Unsere Erlösung kann uns niemand nehmen. Unseren Lohn, die Krone, die Palme, die Sterne oder was weiß ich, was wir alles im Himmel bekommen. Da kriegen wir vielleicht einiges weniger. Oder wir dürfen nicht ganz vorne, sondern weiter hinten sitzen. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir sicher, aus diesen passiven Gründen, weil ich mein Verhalten so gestalte, ich nenne es mal passive Gründe, kann ich nicht verloren gehen. Kann ich nicht abfallen. Es gibt noch eine andere interessante Stelle, wo der Abfall beschrieben ist. Da geht es um die Endzeit. Wenn Christus wiederkommen wird, ist der Abfall beschrieben. Und in beiden Stellen kann man zu dem Schluss kommen, dass es eine aktive Handlung ist. Jeder von euch, der im Glauben lebt, der Jesus sein Leben übergeben hat, Er hat irgendwann mal gesagt, Herr Jesus, vergib mir, ich möchte zu dir kommen, ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist. Sind wir gezwungen worden? Wurdest du ergriffen und gesagt, du musst dich jetzt bekehren? Das war eine freiwillige Entscheidung. Und so sehe ich auch in diesen Versen, in dem Beispiel, das der Schreiber des Hebräerbriefes hier gibt, dass es eine aktive Handlung gibt, vom Glauben abzufallen, indem ich mich selber Christus entsage. Wer würde das tun? Ich musste an Hiob denken. Gesundheit verloren, Kinder, Familie verloren, Haus, Reichtum, alles verloren. Es könnte einer von uns hier im selben Beispiel Tenor sagen, ich bin arbeitslos geworden, ich habe meinen Führerschein verloren, ich habe liebe Menschen in jungen Jahren verloren, die sind gestorben. Wären das alles Gründe, vom Glauben abzufallen? Ganz bewusst zu sagen, nee Gott, du hast mir so viel Schlimmes widerfahren lassen, ich habe die Nase voll von dir. Würde das einer von uns tun? Ich denke nicht. Hiob hat gesagt, das Gute, das Gott mir gibt, das nehme ich an. Sollte ich nicht auch das andere annehmen? Und er hat auch gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hat hinausgeschaut über diesen Berg an Problemen. Und von euch aus könnte genauso jemand sagen, der Ähnliches erlebt hat, wie ich auch versucht habe, als Beispiel einzubringen. In den schwierigen Zeiten des Lebens hat Gott hindurchgetragen. Denkt mal drüber nach. Gerade da, wo es nicht Honigschlecken war. Gerade da, wo plötzlich eine Krankheitsdiagnose in die Familie kommt. Oder der Vater oder die Mutter nach Hause kommt und sagt, Kinder, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren. Haben wir da alles hingeschmissen? Oder haben wir gesagt, jetzt müssen wir vertrauen, jetzt müssen wir uns an Gottes Wort halten? Dieser Abschnitt, so habe ich es auch verstanden und auch, denke ich mal, ist ein gedachter, ein hypothetischer, ein Beispielfall, wie es sein könnte, wenn die Hebräer auf ihrem Weg in der Herzens- oder Hörensverhärtung weitergehen. Aber sie haben ja alles, sie brauchen ja nicht zurückschauen und sagen, wir sind ja versorgt halt, wir haben ja den Heiligen Geist geschmeckt, wir haben die himmlische Gabe geschmeckt. All das ist in uns drin. Und in diesem Tenor geht der Schreiber des Hebräerbriefes jetzt weiter. In Vers 7 und 8 heißt es, denn das Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluche nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Ha, da haben wir es doch. Dem Fluche nahe steht da drin und am Ende zur Verbrennung führt. Ist es so gemeint? Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, weil das Land von Gott gesegnet ist. Da wächst etwas auf dem Land, auf dem Ackerboden. Gott versorgt es mit dem, was es braucht, mit dem Wasser, mit der Sonne. Und wenn das Land aber plötzlich doch Dornen und Disteln hervorbringt, dann muss es halt verbrannt werden. Und es ist dem Fluche nahe. Das ist ein kleiner Unterschied, ob ich sage, es ist jemand unter dem Fluch fest zementiert oder er ist dem Fluche nahe. Eine interessante Erklärung fand ich, die hat mir geholfen als Städter, der nicht des Landlebens und der Landwirtschaft mächtig ist. Es war in der Antike üblich, die Felder nach dem Abernten abzubrennen. Die Reststoppeln wurden verbrannt und auch das Unkraut. Und man konnte dann wieder auf dem Ackerboden, auf dem Land, das hier beschrieben ist, das von Gott sozusagen vorbereitet ist, wieder Neues wachsen lassen. Auch das eine Erklärung zu den Bildern, die er hier bringt, um die Hebräer wieder dahin zu bringen, zu sagen, ihr habt alles, ihr seid träge geworden. Greift auf das zurück, was ihr wisst. Und dann kommt einer der schönsten Verse im Hebräerbrief. Da heißt es in Kapitel 6, Vers 9, wir aber sind, wenn wir auch so reden, in Bezug auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Erstmal dieses berühmte wir aber. Wir, Paulus, ja genau, der Schreiber des Hebräerbriefes und die mit ihm zusammen sind. betonen, dass sie vorher etwas gesprochen haben. Wenn wir auch so reden, also wenn wir das so salopp dahergesagt haben vielleicht, oder wenn wir euch vielleicht auch mit dem Urteil, ihr seid träge geworden, ein bisschen wehgetan haben. Er schreibt dann, wir sind in Bezug auf euch Geliebte vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Erstmal Geliebte ist so eine tolle Aussage, wenn wir das von anderen hören, die uns mögen, freuen wir uns besonders. Hier in dem Fall sogar von jemandem, der uns kritisiert hat. Um es mal auf mich oder auf mich kritisiert hat. Ich müsste nicht auf euch beziehen. Die Aussage, vom Besseren überzeugt zu sein, kommt insgesamt im gesamten Hebräerbrief 11-mal vor. Und zwar ganz einfach deshalb, weil der Hebräerbrief geschrieben ist an jüdische Christen der damaligen Zeit, die in der Gefahr standen, ja, träge im Hören zu werden, die in der Gefahr standen, abzuflachen im Glauben. Und trotzdem schreibt der Hebräerbriefschreiber immer wieder, es gibt etwas Besseres. So wie im Alten Testament der Bund Mose gut war, der Bund von Christus im Neuen Testament ist besser. Und so weiter, als Beispiel nur dazu. Und wenn, was gibt es denn Besseres als die Erlösung, als die Errettung, als das Heil, was auch hier beschrieben ist? Sie sind vom Heil überzeugt. Und spätestens da habe ich verstanden, dass dieser ganze Textabschnitt, den wir bisher besprochen haben, und inklusive der Verse 4 bis 6, positiv gemeint ist, aufbauend gemeint ist, ermutigend gemeint ist. Weil, so wie die letzten Verse uns sagen, Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Spätestens jetzt finde ich den Paulus wieder. Es gibt da ganz klare Dinge in allen verschiedenen Briefen, theologische Aussagen, die letztendlich den anderen wachrütteln sollen. Und hier findet er den Bogen zu Gott. Gott ist nicht ungerecht, er kennt euch, er weiß um eure Werke und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen früher gedient habt und heute noch dient. Also ihr merkt einfach, dass in dem Schreiben dessen, was hier geschrieben ist, so viel Liebe und so viel Fülle drin ist, dass es der Wunsch wirklich da, so wie er dargestellt ist, wirklich die Gewissheit der Hoffnung behalten bis ans Ende. Und nicht nur behalten, sondern beweisen. Nicht träge werden, Nachahmer werden derer, die durch Glauben und Ausharrung die Verheißungen erben. Das wünsche ich uns. Das wünsche ich mir ganz besonders, dass ich das einfach auch verstehe und begreife. Und ich will mich nicht ängstigen, nur weil ich vielleicht mal zu lange ferngeschaut habe. Oder weil ich vielleicht mal ein zweites oder drittes Bier, schon schlecht bei mir, schaffe ich sowieso nicht, ein drittes Bier ist schon wieder schwierig, weil ich vielleicht manchmal zu viel getrunken habe. Ich muss dann keine Angst haben. Es ist keine Sünde, die ich begehe. Es ist ein Fehlverhalten, an dem ich aber arbeiten kann, wo Gott mir helfen kann, mein Leben zu verbessern, mein Leben zu verändern, um einfach dann auch wirklich sagen zu können, ich habe die Hoffnung, den Glauben und die Gewissheit meines Glaubens bis ans Ende zu behalten. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das so mitnehmen können. Ich habe so ein paar kleine Verse zitiert, halt, warum wir so sicher sein dürfen, dass wir in Christus sind. In Kapitel 10 vom Hebräerbrief schreibt er, mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Für immer vollkommen gemacht. Oder in dem Willen Gottes sind wir ein für alle Mal geheiligt. Ein für alle Mal, für immer, durch das geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und wenn jemand von euch Interesse hat, ich habe noch ein paar von den Ausdrucken da mit den Glaubensgewissheitsaussagen, ich konnte das einfach nur anreißen, es war zu viel, könnt ihr euch gerne mitnehmen, ich lasse die hier vorne liegen. Ansonsten ist es mein Wunsch, ich wünsche aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Seid Nachahmer derer, die durch den Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Schaut in die Bibel. Da sind viele Nachahmer. Viele, denen wir nachahmen können. Nicht ich, nicht Benjamin vielleicht, sondern die, die in der Bibel stehen. Amen.